Also jedenfalls, ich saß in der Filmklasse Münster, sollte Filme machen. Irgendwann sagte mir der Professor so, du wolltest unbedingt in die Filmklasse, du musst jetzt mal einen Film machen. Und dieser Druck gehört auch immer dazu. Und dann habe ich halt den ersten gemacht. Das war dann, der war auf Video aufgenommen. Und ich habe den dann mit reduzierter Farbintensität anschließend abgefilmt, sodass man nicht wusste, ist es ein Schwarz-Weiß-Film oder ist es ein Farbfilm. Und die Dialoge kamen per Untertitel, sodass du auch nie hundertprozentig sicher warst, wer spricht. Zu 99% warst du sicher, aber das war so eine Beziehungsgeschichte, es war ein Abschied im Grunde. Da trafen sich zwei, die sich eigentlich schon getrennt hatten, nochmal aus Versehen wieder. Und es endete dann mit ABBA auf dem Bahnhof. Und zwischendurch tauschten die also harte Dialoge aus, teilweise sind auch ABBA-Texte drin. Und das spielte eben damit, dass eben nicht ganz klar, wer spricht. Also dass es A, was Serielles war, ne, es wiederholt sich tausendfach so. Und B, bemühten die sich natürlich, das anders zu machen. Und das gelang ihnen am Ende eben mit dem damals ungebrochenen, es war 83, also noch vor der Mars-Werbung, ungebrochenen ABBA-Pathos. Das kam dann Dancing Queen über die Lautsprecher und damit fuhr sie auch ab und somit war sozusagen im Wiederholgang die Trennung dann perfekt. Und das funktionierte erstaunlicherweise als Melodram. Es gab dann immer, einmal pro Jahr gab es immer so Vorführungen am Ende des Semesters und da haben wirklich Leute geweint und so weiter, obwohl das eben nicht klar war, ist das Farbe, ist das Schwarz-Weiß und wer spricht, hat es die irgendwie, zwischendurch gab es auch so Lieblingsmusik von mir, XTC war einmal noch drin, We Only Making Plans for Nigel. Und auch Telefon in Großaufnahme dann und dann auch wieder nur mit diesen Untertiteln. Da sah man also so ein Telefon in Großaufnahme und darunter dann irgendwann einfach diese Musik ging los. Der stellte erst die Musik an, dann telefoniert er, damit man auch denkt, da ist viel los. Und dann kam dann darunter, hallo, so eingeblendet. Und das war dann sozusagen schon wieder so dry, dass die Leute das dann mit ihren Gefühlen aufgeladen haben. Das war der erste und danach habe ich einen gemacht, der einfach auch damit zu tun hatte, dass ich da Germanistik zu studieren hatte und der handelt von vier Studenten, die versuchen, ein Buch von Jürg Lederach zu verstehen, nach Einfall der Dämmerung. Da kommt auch, da geht es auch um Ärzte und um Augen und also Stan und Laurel kommen da auch drin, Stan und Ollie kommen da auch drin vor und die Konstruktion des Films ist einfach die gewesen, was hatten diese? Ich wollte einen Film über Studenten machen. Ich hatte vorher Maskulin-Feminin von Godard gesehen, auch genau aufgeschrieben und dachte, ich nehme jetzt, also einfach auch in so eine Vier-Personen-Konstellation genommen. Und deren Handwerkszeug war halt das, was sie an der Universität an kritischer Theorie damals lernten, also wirklich Adorno, so das Allgemeine und das Besondere gehen nicht mehr zusammen und so weiter. Und ein bisschen Strukturalismus hatten sie, damit konnten sie diesen Text zerlegen, sind aber an dem Text gescheitert, weil der damit nicht zu fassen war. Und der Film zeigt halt, wie die leben in der Zeit. Der zeigt auch ernsthaft, also wie die daran arbeiten. Es sind so Texte eingeblendet. Der Text von Lederach kommt teilweise als Off-Kommentar zu dem, was man sieht. Und es gibt so eine Wiederholstruktur, dass also in grob gerasterten Videobildern, der ganze Film war auch Video und dann später abgefilmt, sich das nochmal wiederholt in anderer Zusammensetzung wieder zu dem Kommentar, sodass es eben das, was erzählt wurde, in diese drei Systeme eingespannt war. Erstens deren Leben als Studenten, zweitens und dann eben nicht so mit drum milieuartig, also, sondern halt einfach, was die wirklich machten. Zweitens als Musterbeispiel selbst für diese Art von kritische Theorie, die sie anwandten, mit entsprechenden Spannungen. Das ging natürlich nie zusammen, das ist dann auch teilweise komisch geworden. Und drittens sozusagen mit Autorität und weiblicher Stimme eingesprochen, dieser Lederach-Text. Also du bist ein Blinder und du bist ein Arzt, du tastest dich voran und die ging dann halt da durch diese. Und zwischendurch gibt es so Pop-Elemente, also es gibt ein Fall-Bootleg drin, wo im Odeon aufgenommen, wo sie spielen Room to Live. Super 8 Fall-Bootleg. Das war ganz gut. Und es war die Zeit, wo die Undertones sich gerade aufgelöst hatten. Es gibt so einen zweiten Strang, also Popkultur dieser Studenten. Der eine macht Synthesizer-Musik, der andere singt und fährt also auch so mit der Gitarre. Und diese Sachen sind quasi gegeneinander gesetzt, aber auch also eigentlich mit dem Effekt, den ich daran mag und der mir wichtig war, dass eben auch diese Art von Wissenschaft, die da ernst genommen wurde, mit ihrer ganzen nicht einlösen, was sie sein will, dass sie aber auch wie eine Art Pop behandelt wurde, also eigentlich wurde als eine Art Lebensstil, aber dann auch durchaus da auch teilweise gefeiert wurde. Das war der ist dann immerhin schon, der hieß Katharina bewegt sich und ist auch, der war 56 Minuten und der ist dann auch so auf Studentenfestivals gelaufen und aber mehr ist da nicht passiert. Warte mal Sekunde. Ja, Nach dem Film Katharina bewegt sich gab es dann wieder so eine Situation, wo auch der Produktionszusammenhang, aus dem der entstanden war, erstmal wieder zusammengebrochen ist. Dann habe ich einfach so einen kleinen Trash-Film gemacht, der besteht aus Super 8 Filmen, angebliche Super 8 Filme, die Cary Grant gedreht hat, bevor er nach Hollywood gegangen ist. Da war er noch auf dem Land, also da sieht man ihn einmal Mähdrescher fahren und dann sieht man ihn einmal in den Bergen, da wird er von einem Reporter besucht und erklärt dann, dass er eben sozusagen viermal verheiratet war. Die einzige Frau, die er jemals geliebt hat, wäre halt Ingrid Bergman gewesen. Und sie war verheiratet, er war, es gab keine gemeinsame Zukunft. Und er bittet dann den Reporter, anstatt weitere Erklärungen zu geben, einfach nur diese drei Kurzfilme unkommentiert zu zeigen. Und unter ein bestimmtes Stück, und zwar ist das die Zerstörung eines Warenhauses, mit so einer großen Abbruchbirne wird da Karstadt eingeschlagen, dass er da das Lied von den Residents It's a Man's World unterlegen sollte. Das wäre sozusagen seine Botschaft. Das macht er dann auch. Und am Ende haben sie nur ein Tape gefunden und den letzten Film, der ist dann völlig kryptisch. Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht kryptisch. Man sieht einfach die Frau, die da sozusagen gegangen ist. Und dazu gibt es aber eben dieses Tape und da ist nur noch, also gibt es nur noch die Anmerkung des, in der Henry Spencer Show, der präsentiert das und sagt, dass er sagt, there's nothing left but the recording und so weiter. Und no, also dass es keinen roten Faden gibt, dass es keine wirkliche Verbindung gibt, dass es einfach nur diesen Film und dieses Tape gibt. Man spielt das ab und dann kommt das Bekenntnis, wie Cary Grant in Hollywood sitzt und seine Schauspielerkollegen in den Garten gehen sieht, wo sie immer wieder tippen und tippen und tippen. Und die Leute sagen, dass er schon 100-mal versucht hat, Jamie und so, Opposite Side of the Canyon schon 100-mal versucht hat, sein Testament zu tippen und er sagt, weiß eben, der versucht es nicht zu ändern, er versucht es perfekt zu machen und sagt dann, Jamie, you're lucky, my testament looks very easy und damit hört es, dann gibt es eine Rachmaninoff-Musik und Brandung und dann hört das auf. Ja, das war also so ein, eher so ein Trash-Film, aber was daran, mich daran, also noch interessieren würde, wenn man den zeigen würde, sozusagen außer Konkurrenz. Das ist also einfach dieser Versuch, verschiedene Bildbereiche oder verschiedene, in diesem Fall halt die Super 8 Filme, die inszenierte Szene oder das Tonband zu kombinieren, sodass man wirklich sagt, dieser Bereich weiß das, dieser weiß das, dieser weiß das und jeder hat eine Perspektive, also hat eine bestimmte Art, die Welt zu sehen, darzustellen und die versuche ich zu kreuzen, um einfach dadurch sozusagen einen Dialog zwischen diesen, also nicht rhetorischen, sondern zwischen diesen Wirklichkeitsdarstellungsverfahren zu erzeugen. Und das habe ich dann bei dem Film Gelbe Sorte, da der spielt auf einem Bauernhof, wo ich auch vorher zwischendurch immer, nebenbei immer gearbeitet hatte, habe ich das dann dahingehend angewandt. Das war der erste lange Film. Dann haben wir im ersten Sommer ohne Geld angefangen, halt mit den Möglichkeiten der Filmwerkstatt und im zweiten Sommer dann tatsächlich ZDF gekriegt. Also die riefen an zu der Zeit und sagten, die fuhren über Land und guckten sich einfach um. Und da haben wir Glück gehabt, denen was gezeigt und dann eben ist es dann halt ein Kamerafilm vom kleinen Fernsehspiel geworden. Und bei diesem Film Gelbe Sorte habe ich das so gemacht, dass es da eigentlich um drei Revolutionen geht. Einmal die blaue Revolution, das ist die Revolution der Howard Harvester Hochsilos. Das sind blaue Silos und da, wo diese Silos auftauchen, verwandelt sich die Landschaft in eine Maisanbaufläche und dementsprechend zieht es Schweinemast nach sich und es ist gleichzeitig der erste Schritt zur Automatisierung und irgendwann ist das ganze Gebiet, was vorher, sagen wir mal, Landschaft war, ist dann eigentlich die ausgelagerte Fläche eines Produktionszusammenhangs geworden. Und den muss man kennen, man muss wissen, wie der gesteuert ist und welches Programm dahinter sitzt. Das ist die blaue Revolution. Dann gibt es die wird in Form von Industriefilmen in dem Film präsent. Also und zwar also im 50er-Jahre-Stil. So, der Amerikaner lacht, wenn er sagt, oder der Amerikaner sagt, smile when you call it a silo, denn er weiß, er spricht nicht von einem Silo, sondern von einer Revolution. Und dann geht es los. Silos aus Glas und Stahl. Und die Rote Revolution ist ja nie in Westfalen gewesen, ist aber nur eine Panne. Es gab so eine chinesische Woche, so ähnlich, also ist dann in dem Film so, wie es italienische Wochen mit entsprechenden Gerichten und so weiter gibt. Und die Landjugend hat dann passend zur chinesischen Woche das Stück mit taktischem Geschick den Tigerberg erobern in der Turnhalle aufgeführt. Dadurch kamen sozusagen diese roten Ideen, es gab also auch Fahnen und so weiter, kamen dann auch nach Westfalen. Und dazwischen war eben der Versuch, dieses Bauern, was macht er gegen den Schweinezyklus? Alle 7 Jahre geht ein solcher Betrieb, geht immer wieder ein gewisser Prozentsatz zugrunde. Die anderen modernisieren, gehen dann wiederum nach 7 Jahren zugrunde. Das einfache Rezept ist antizyklisch vermarkten, also immer dann investieren, wenn die anderen gerade sparen und so weiter. Das nützt alles nichts. Der Prozess geht ganz geradlinig. Also was machen sie? Sie können, wenn sie, und sie erfinden dann eine so eine Art Subventionsbetrug. Sie stellen also wirklich um auf Null Produktion. Sie tun aber noch so, als ob sie produzieren. Sie fahren auch über die Felder und sorgen dann, müssen dann aber ein Ideal haben. Also, und sie wollen nicht das Makramee-Kreativideal sozusagen, also der begehbare Agrarkultur oder so. Sie wollen, und die technologische Variante, auspowern bis zum letzten geht auch nicht. Sie gehen mit einem Monet-Bild zum Landwirtschaftsberater und sagen, das Korn soll so hoch sein, wie die Frau in diesem Gemälde, Le Coq Le Co, heißt es, glaube ich, ne? Ja, messen sie außen, und dann kommt eben dabei heraus, man muss nur die Wuchsstoffe weglassen, die das Korn künstlich klein machen, und den Dünger auch weglassen, der das Korn künstlich hoch macht, und dann landet man genau auf der Höhe von Le Coq Le Co. Und so fährt er also mit Wasser dann Tag ein, Tag aus über die Felder, und der Bauer steht auf dem Silo und beobachtet das, und die anderen Bauer werden neugierig, warum ist er noch nicht pleite? Und sie steigen also auf diese Simulation um, bis dann sie am Ende reinfallen. Und Parallelenstrang gibt es eben mit dem klassischen Motiv, also das sozusagen die Frau, in die er sich verguckt hat und die sich auch in ihn will, aber sieht da keine große Zukunft für sich auf dem Land, die will halt in die Stadt und sie will natürlich Schauspielerin werden. Und das endet dann damit, dass sie das aber nicht schafft, nachdem sie dann einen Monolog von Kleister vorgetragen hat, weil es auch immer sehr populär dabei, nämlich dieses aus Penthesilea der Schlussmonolog. Denn jetzt steige ich in meinen Busen nieder, gleich einem Schacht und grabe kalt wie Erz. Ist aber auch wieder ein Produktionsprozess. Und der Film pendelt jetzt zwischen diesen verschiedenen Bereichen her. Das heißt, dieselben Darsteller treten auch auf als auf einer Lok vorne drauf, als das Rote Frauenbataillon. In Westfalen kommen um die Kurve auf einer städtischen Stelle und greifen die letzten drei Kuomintangs an. Die sollen nämlich noch ihren Acker und drei Schweine verteidigen. Tun sie nicht, sie flüchten, werden von dem Chef der Kuomintang dann noch erschossen. Aber das Frauenbataillon siegt, und der Bauer sozusagen und die angreifende Rote Frau in diesem Fall treffen sich halt eben auf zwei Seiten und sagen, aber wir hätten vielleicht nicht auf zwei Seiten sterben müssen, und sie sagt, ich konnte nur auf einer sterben. Also insofern, genauso taucht der Bauer auch in den Industriefilmen auf, dass diese Personen in verschiedenen Wirklichkeiten sind, die aber alle in Westfalen anwesend sind. Es gibt dann auch so Landjugendfeste und solche Sachen. Und auf die Art und Weise quasi, also A, der Schauspielerkitsch vermieden worden ist, wie stellt man einen Bauer dar, weil man sieht den Produktionsprozess, und B, die Romantik dadurch reinkommt, dass man eben einfach zeigt, es ist nicht selbstverständlich, ein Mann auf einem Trecker, es könnten auch 30 bei der Aktion Blaue Ameise sein und so weiter, dass auf der Art, durch diesen Kontrast einfach andere Fragen da reinkommen. Und das hat mich halt an dem Film interessiert, der ist dann halt im ZDF gelaufen und aber bei der Berlinale, also beim Forum, abgelehnt worden, und ansonsten auch nur auf ganz kleinen, in Siegen ist er einmal gelaufen, und du ist aber dann später bei den Freunden der Deutschen Kinemathek im Verleih gekommen. Ja, aber gut, halt einmal im Fernsehen gewesen. Ja, und danach habe ich ja diesen kurzen gemacht, den ihr auch kennt, also Der Himmel der Helden, wo dieses Prinzip der zwei getrennten Bildbereiche dann irgendwie sozusagen ganz deutlich gemacht habe, also auch ganz, ganz schlicht. Das ist eben eine erfundene Story, ein Astronaut fliegt zum Mond, ein amerikanischer scheitert da, die Russen sagen, oh Gott, den holen wir jetzt auch noch runter, fliegen hin, schicken eine schöne Kosmonautin und holen ihn wieder runter. Und gleichzeitig sieht man einen echten amerikanischen Oberst, der vor Exil Russen in Bielefeld, das ist aber dokumentarisch, predigt und eine Sekte gegründet hat. Und der aber dann anfängt zu unterscheiden zwischen dem schönsten, dem zweitschönsten Ereignis seines Lebens, das, also der Moment, wo Jesus Christus in sein Leben kam, das schönste war, und der zweitschönste war der Raketenstart und so weiter. Und so langsam durch die dazwischen geschobene fiktive, dann auch fast stumme Geschichte, weil es auf dem, ja, ziemlich stumme Geschichte, wird eben sozusagen, denke ich, entstehen einfach Fragen, die dieses Reden des Astronauten dann im Grunde als Mythenbildung zeigen, und wo eben seine deutsche Frau, deutsche Autos, Gotteserfahrung und so weiter ein ganz merkwürdiges Konglomerat bilden, was ihm aber vielleicht sogar noch ein bisschen Würde zurückgibt. Also, weil er war so live eine völlig würdelose Veranstaltung, das dokumentarisch, und so ist es, glaube ich, bei dem Film einfach so, dass er, wenn er am Ende sagt, thank you Lord for loving me so much, I don't understand your love, but I accept it. Dass man, also wenigstens sozusagen, dass er hat noch eine tragische Dimension sozusagen gewonnen, weil die anderen sind auf eine Art auch so blöd wie er, sagen wir mal so, ne? Und immer auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, und drüben ist die schöne Kosmonautin, also es ist schon ziemlich romantisch. Ja, das war der ist dann, das war der erste Film, der auch auf Festivals wirklich gelaufen ist. Also der dann ist auch im E-Film-Workshop gelaufen, hat so eine Welttour gemacht, ist auf verschiedenen Festivals gelaufen, auch Budget und so weiter. Aber eben auch der erste, der in Oberhausen nicht lief. Danach gab es dann noch zwei weitere Kurzfilme, die auch so 14 bis 20 Minuten waren und angelegt waren auf Überprüfung bestimmter Erzählmodelle einfach. Und ich wollte das auch nicht wiederholen und habe dann einen gemacht, habe ich gedacht, der geht jetzt ganz ohne Montage. Da hatte ich auch mal ein Schnittseminar bei Straub-Ogier besucht und die hatten ja alles das, was ich gut finde, nicht gemacht. Und stattdessen irgendwelche Sachen gemacht, die ich völlig merkwürdig fand. Also immer geschnitten, wenn die Ameise gerade, oder wenn das hörst du den Hund, dann wow, 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 in der Ferne noch so ein Hund, wupp, und da kam der Schnitt. Also sozusagen. Und das, was ich so als Montage auch eben sehr interessant fand, das war bei denen alles schon längst im Kopf vorher und schon lange vorher passiert, das war so gar nicht im Schnitt. Und da habe ich eben einen Film gemacht, der heißt Der Mann am Fenster, der ist, also ich glaube, der ist, da sieht man, dass mich das sehr beeindruckt hatte und dass ich aber auch irgendwie versuchte, da, dass ich da, ach, kann man einfach, ist einfach eine Art von Auseinandersetzung damit. Da muss man sich angucken und dann sieht man, ob die geglückt ist oder nicht. Also. Ja, und dann der vorletzte jetzt vor Eroberung der Mitte, das war halt der Film Bäcker-Billett, der ist dann etwas spielerischer wieder geworden. Da ging es halt um diese Billettfirma, die einer Idee von Tretjakow folgend, dass man doch mal endlich aufhören sollte, die Welt immer um die Haupthelden, die meistens noch mit einer Macke ausgestattet sind, blind sind oder behindert, herumkreisen zu lassen, sondern dass es sinnvoller wäre, die Dinge zu verfolgen, zum Beispiel den Gang eines Dings durch die Welt, was dann ja sowohl durch Benutzer als auch durch Leute, die es bearbeiten und es herstellen, sowas eine ganz andere Linie durch die Welt zieht. Also und vor allen Dingen sieht sie die Menschen von ihren produktiven Seiten her, da wo sie was machen. Und das war wirklich also so eine Idee von 1928, noch so die letzte vor der letzten Säuberungswelle. Und das hat er nennt halt die Biografie des Dings. Und die habe ich dann aufgegriffen. Und mit dieser Idee im Kopf mir die Billettdruckfirma Bäcker Billett Hamburg angeguckt, die eben auch sofort anfing, Mythen zu produzieren, dass ihre Billets was Spezielles sind, dass ihre Karton was Spezielles ist, dass es eigentlich kleine Bücher sind und dass es eigentlich eine Methode ist, die Welt zu lesen, die nicht inflationär ist. Und also so steckt es dahinter. Und dann merkt man, die stecken zusammen mit den Museumsführern und so weiter, die eben auch sagen, sind sie vom Fach, es gibt sowas wie ein Geheimwissen. Also da kommt auch so eine Verschwörungsgeschichte dann rein, also ganz anders, als wie das bei Tretjakow ursprünglich geplant war. Es gibt ein Geheimwissen und dieses Geheimwissen hat damit zu tun, dass diese Firma, die dann irgendwann auch sagt, wenn die Menschheit ehrlich wäre, wären wir arbeitslos. Das heißt, sie werden immer universeller in ihrem Anspruch und irgendwann merkt man so, es gibt da so 30 Leute, die kämpfen noch gegen die Bundesbank und gegen eine bestimmte Art, die Welt zu sehen, sie einzuteilen in Portionen, die man mitnehmen kann. Genau das machen sie und Leute, die dann zum Sammler werden und dem verfallen und nur noch aufhängen und sagen, ich will das Nächste, ich will das Nächste, aber sich nicht die Frage ernst nehmen, ob diese Billets vielleicht wirklich Bücher sind, also eine bestimmte Art, die nicht ernst nehmen, die merken auch nicht, denen nicht auffällt, dass immer Leute mit roten Brillen in der Nähe von Billets rumrennen, die merken auch nicht, was man mit den roten Brillen auf den Billets lesen kann und das ist ein Verfallsdatum und das erwischt ihn dann auf dem vierten See von fünfen und da ist der Film dann sozusagen, kommt dann nochmal wieder, tritt der Kopf und dann ist der Film zu Ende. Ja, gut, ja, und da diesen Film Bäckerbiet habe ich gemacht, da war ich schon da habe ich schon an Eroberung der Mitte gearbeitet, aber eben weil der Eroberung der Mitte ließ sich so schwer finanzieren, dass da einfach, dass das Projekt zwischendurch immer schon wieder zwei, dreimal tot war, also rein fördertechnisch. Ich musste dann in den Idiotentest zum Beispiel in Hamburg, also das sogenannte Aliot-Verfahren. Man muss nachweisen, dass man den Stoff ganz neu gestaltet hat, dass er ganz anders wurde. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine angekündigte Zusage vom ZDF, die hat dann etwas geholfen, aber eben auch nur gerade für noch zwei weitere Einreichchancen. Und die vierte Einreichchance in Hamburg brachte dann im B-Gremium für kurz- und innovative Filme 100.000 Mark. Das war sozusagen das. Und dann ging es über verschiedene andere Förderungen wieder auch ähnlich in diesem Verfahren rum. Ich glaube, ich habe also bei diesem Film wirklich alle Formen, zumindest der konventionellen Art, also über Förderung oder über Fernsehen zu versuchen, einen Film zu finanzieren, absolut durchgetestet. Und auch die verschiedensten Redaktionen kennengelernt und so weiter, ne? Also insofern war das ganze Projekt ist in der Beziehung wirklich so ein Lernprojekt, als ob man sagt, folgende Phasen gehören dazu. Du bist jetzt nicht mehr studentisch, du kannst nicht mehr auf Ressourcen zurückgreifen. Wie sieht es unter diesen Bedingungen aus? Kannst du noch einen Film machen oder ist es jetzt vorbei? So, und das war so ein Übungsprojekt. Na gut, und insofern bin ich halt froh, zwischendurch gab es die Unterbrechung durch Bäckerbiet, bin ich halt froh, dass er dann doch irgendwie fertig geworden ist. Und habe auch einen Produzenten dann da kennengelernt, der wiederum eine Wüste-Film, die wiederum eine eigene Logik hatten, also ohne die wäre es nicht gegangen. Und gleichzeitig musste ich mich auch erstmal mit bestimmten Planbarkeitsvorstellungen auseinandersetzen, die andererseits auch wieder sehr berechtigt waren, weil wir halt insgesamt nur 480.000 Mark hatten. Und auch als wir angefangen haben zu planen, hatten wir gerade mal 200.000 oder so. Und nur durch das Festsetzen eines Drehbeginns wurde der Druck so hoch, dass wir überhaupt dann am Ende auf die Idee gekommen sind, jetzt gehen wir einfach zur Premiere. Obwohl bekannt war, dass Premiere damals keine Co-Produktion machte. Und für einen kurzen Zeitpunkt haben sie die dann gemacht, weil sie in die Richtung sich vielleicht entwickeln wollten. Jetzt ist es ja wieder eine ganz andere Richtung, also da so Lotto-mäßig. Ne? Ja, Eroberung der Mitte haben wir jetzt ja, das haben wir ja gerade gesehen.
Ja, versuch doch mal, also in so diesen Entstehungsprozess, also so in deinem Kopf, jetzt nicht so fördertisch.
Mhm. Ja, der ist auch eher der unten. Mhm. Ja, bei Eroberung der Mitte war es einfach das, das war erstaunlich. Bei den anderen Filmen wusste ich immer, dass irgendwie am Anfang so eine Kneipensituation war oder so. Also irgendwann hat man mal irgendwann über eine Idee gelacht und meistens konnte ich das zurückverfolgen, dass es irgendwie so eine Situation war mit mehreren Leuten, wo das irgendwie die Idee sich festgesetzt hatte. Und das konnte ich bei der Eroberung der Mitte nicht. Das hat mich auch immer irritiert, insofern musste ich den wirklich regelrecht erarbeiten. Ich glaube, es gab nur am Anfang so ein wirkliches Hassgefühl einfach auf diesen Knick, der bei vielen, und also das habe ich eben auch mitgekriegt, einfach dieser Knick, der so ungefähr bei 30 einsetzte, wo man sagte, Junge, du musst jetzt vernünftig werden und alles, was an der Uni noch möglich war und so da auch an Wegen da war, auf einmal so einen Knick machte. Und man merkte, welche Sachen dabei über Bord gingen. Und diese Art daran, ich jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube, dass das eben zwei Sachen waren, die ich daran gehasst habe. Erstens, dass da die Planbarkeitsvorstellung des eigenen Lebens durchschlägt. Also gerade dadurch, dass man eben sagt, es muss sich anfühlen wie ein Roman, wie ein Entwicklungsroman, konstruiert man auch die Punkte und datiert den halt, die Umschlagpunkte, die Plotpoints und konstruiert den halt auf ungefähr 30. Der Druck wird so hoch, jetzt müssen wir vernünftig werden. Das war das eine, also dass dieses Modell und das andere war einfach die allgemeine Wut auf dieses zunehmende Psychologisierung, also und zwar, ich glaube, aus dem schlichten Grund, weil es Debatten unmöglich gemacht hat. Es hat einfach die Art von Gesprächen und die Art von Auseinandersetzungen, die ich gut finde, unterminiert. Das wurde dann immer nur noch, ich sehe es aber so, ich sehe es so und ich habe aber Folgendes erlebt und es ist also einfach, hat einfach das, was ich besser finde, eliminiert so der Reihe nach. Und ich merkte eben auch, dass diese Art von Psychologie eben auch gut zusammenging mit diesen Lebenslaufabknickungen, die ich vorher beschrieben habe, weil sie eben sich hervorragend als Legitimation eigneten. Und dann wussten natürlich auch alle, so kommt man zu dieser Solidargemeinschaft, um die es da geht, was wer schon über Bord geworfen hatte, sodass eben das Spekulieren im Grunde darüber losging, wie kommt er damit klar, dass er dieses und jenes, was er noch vor zwei Jahren gesagt, jetzt nicht mehr, und wie kommt sie damit klar und so weiter. Und ich glaube, dieses Gebräu, was daraus entsteht, was offensichtlich so eine Art Karrieregrundlage ist, das hat mich interessiert bei diesem Film. Und dann habe ich eben gemerkt, es geht los. Ich muss mich wirklich auch jetzt sozusagen ernsthaft mit Therapien beschäftigen. Ich habe das dann also wirklich recherchiert, auch mich mit Leuten getroffen und Tagebücher und solche Sachen gekriegt. Dann habe ich gemerkt, als Realsatire funktioniert es nicht. Es ist irgendwie zu billig. Ich muss es also ernst nehmen. Was macht Psychologie so populär? Vielleicht ist es doch ein beiderseitiges Spiel und auch das Opferschreien gehört dazu. Es ist trotzdem eher eine Art von Spiel, vielleicht auch ein hartes Spiel, aber was ersetzt dieses Spiel? Warum ist es populär? Dann kam dazu, da weiß ich aber wirklich nicht mehr genau, wie kam diese Krebsgeschichte dazu, wahrscheinlich einfach über den psychosomatischen Weg. Und da habe ich dann verschiedene Sachen auch recherchiert und so Veranstaltungen besucht. Es gibt ja da sehr verschiedene so esoterische Vereinigungen, die sich dem widmen. Also und die dann wirklich auch Heilsbotschaften verbreiten. Also das hat was Missionarisches. Und das hat mich dann wieder interessiert in dem Sinn, den ich ganz am Anfang beschrieben habe. Da kommen sozusagen auch gewisse Blickbereiche. Man kann es also gut. Und die musste ich dann eben auch einzeln dahingehend ernst nehmen, dass ich sie befrage, was leisten die. Bin so auf diesen Arzt Hammer gestoßen und auf das System der Tumore. Und gut, es läuft, das ist damit mit starken paranoiden Unterton, also das ist auch Verfolgungswahn, es gibt Briefe, da sind ganz viele Stempel drauf, so nach dem Motto, diese Theorie ist doch richtig. Und 20 Ärzte haben unterschrieben und gestempelt, ja, es war überzeugend. Also so, wo man schon, wird es schon manisch. Gut, und dann habe ich halt bei dem Film, bin ich irgendwann darauf gestoßen, dass im Grunde die narrative Normalform, so wie sie heute gemacht wird, also man hat ein Drehbuch, man hat nach der amerikanischen Methode alle 20 Minuten einen Plotpoint, man hat bestimmte Figuren, also die müssen innerhalb von 5 Minuten die und die Eigenschaften haben und es muss klar sein, wer es, und brauche ich nicht weiter auszuführen, dass die nach, dann, vielleicht war es auch eine fixe Idee, aber die, der wollte ich nachgehen, dass die eben sehr eng zusammenhängt mit diesem Modell der Psychologisierung, weil sie immer wieder bestätigt, dass sozusagen das Abenteuerwelt in den Kategorien dieser Psychologie stattfindet, in Form von Plotpoint, Umschlag, Dazulernen, was eigentlich blankes 19. Jahrhundert ist. Also das kann ich nicht bestätigen, aber ich habe es irgendwo gelesen, man müsste es mal, also das ist dann reine Polemik, das hat jemand behauptet, diese ganzen amerikanischen Drehbuchrezepte, das ist wirklich die Dramaturgie von Gustav Freitag oder also Dramt, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, weiß es wahrscheinlich. Also jedenfalls ist es da sehr nah dran und ich musste also, einerseits wollte ich einen Film mit Schauspielern machen, brauchte den auch und war quasi auf der Suche nach dem Erzählmodell. Und da ist mir dann irgendwann sozusagen die Bachtin zwischen die Finger gekommen. Das heißt irgendwie Probleme der Poetik Dostojewskis. Das Gute daran ist einfach, dass der in einer bestimmten Situation, wo die Widerspiegelung in Russland herrschte und er sich tarnen musste, über den Umweg Dostojewski seine Idee von polyphonen Romanen gemacht hat. Und zwar in dem Sinne, dass er sagt, das ist ein Roman, der kann sehr viele Textsorten aufnehmen und ist im Prinzip eine Montage von Textsorten. Und jeder Satz ist innerlich dialogisiert, weil sozusagen alles, was gesagt und gesprochen wird, in zwei Bereiche reinhört. Das ist, einerseits ist, gehört es in diese Geschichte rein, aber andererseits ist es auch ein Zitat, was Anteil hat an dem, was an dem Wissen, was in dem Sprachstil einer bestimmten Gattung, sagen wir mal, drin ist, einer bestimmten Art zu reden. Beispiel Psychobuch, Klappentext, ist eine eigene Stilgattung. Oder medizinische Diagnose oder Therapiegespräch mit intendierten Verblüffungseffekt. Also dabei muss geleistet werden, eine möglichst nicht leicht auflösbare Paradoxie zu platzieren. Ne? Also irgendwie sowas wie Innenseiter gibt es nicht. Oder irgendein Selbst, was man dann doch nicht, also irgendeine Art von solcher Paradoxie musste platziert werden. Gut, und auf die Art und Weise hat sich dann sozusagen dieser Stoff so in eher was Rabulistisches verwandelt, wo ich dann mit diesen vielen Figuren, die waren, die aus verschiedenen Wirklichkeitsbereichen kamen, dann sozusagen hantieren konnte und dann auch so langsam merkte, dass es eben dann halt um solche Ideen geht, kann man sich noch aufschreiben? Warum versuchen die Leute das aufzuschreiben? Was passiert, wenn sie merken, die Medien, die wir dafür benutzen, die Computertomographen, unter die wir uns legen, die Videokameras, mit denen wir unsere Hochzeitsfeiern aufnehmen und so weiter, die Art von Gesprächen, die wir führen, die intim und nah sein sollen und aber dann trotzdem immer nur beim beiderseitigen Ja und M enden, funktionieren nicht mehr. Was passiert, wenn die Leute das merken, trotzdem aber von diesem Plotpoint-Raster nicht loskommen? Also sie brauchen eine Veränderung und dann eben anfangen sozusagen so zu leben, als ob sie Ursachen produzieren zu wollten. Und das war eigentlich meine These für diesen Psychobereich, dass das Psychotherapeuten organisieren, eine Art von Anschaulichkeit, die dann zum Beispiel eben auch auf Video aufgenommen wird, wo man 5 Jahre später gucken kann, so war ich damals. Also sowas wie eine nachkonstruierte Kindheit, die Obsession immer in die Kindheit zu gucken, war schon so entwickelt, aber die Kindheit gab irgendwann nichts mehr her. Das war eigentlich durch. Also müssten da sozusagen Zusatzereignisse produziert werden. Und wie das dann, also davon denke ich, handelt der Film, wenn mit dem Hintergedanken oder mit der zusätzlichen Dimension, die habe ich aus der Zeitung Kulturrevolution, da gab es mal einen Artikel über Therapie und Krieg, wie das zusammenhängt, also mit Deutschland, deine Schonzeit ist vorbei, wir werden jetzt wieder alle erwachsen und normal. Also mit dem Hintergedanken, inwieweit, sagen wir mal, seit der Einführung des kommerziellen Fernsehens, das eben auch eine allgemeinere Strategie geworden ist. Also sozusagen die Übertragung von Deutschland als Patienten, das läuft ja über das Patientenbild. Deutschland ist ein Patient, der gesund werden muss und bei den Patienten und Krankheitsabläufen steckt auch dieses Plotpoint-Schema drin. Das heißt, dieses Plotpoint-Schema wird des eigenen Lebenslaufes wird genährt aus der Medizin und damit mit hoher Wahrheitsautorität, weil es geht um Leben und Tod und es wird gleichzeitig, will die Politik daran partizipieren und schafft es aber noch nicht, die hohe Wahrheitsleistung zu erbringen, die im Abwurf von Bomben und also sauberen chirurgischen Schnitten besteht. Und in diesem metaphorischen Bereich spielt dann der Film teilweise auch, dass er also wirklich gar nicht in der Wirklichkeit, sondern eher so auf der Ebene der symbolischen Relationen, da wo der Supertanker SPD unterwegs ist. Also meine ich so, dass er da teilweise spielt.
So eine ganz pragmatische Frage, wie war denn also in so einem Kontext die Arbeit mit den Schauspielern? Hast du also mit denen vorher sozusagen das Konzept entworfen oder hast du sie eigentlich eher so agieren lassen?
Das war, ich glaube, das war Try and Error. Das fing einfach damit an, dass Carina Fallenstein, die Wolke Donner spielt, diese damals existierende, viel umfangreichere Buchfassung gesehen hat und dann gesagt hat, ich mach das, obwohl sie wusste, es gibt so gut wie kein Geld und so weiter. Und die hatte sich quasi entschieden, das war die erste, die zugesagt hatte und da war auch überhaupt erstmal klar, man kann Schauspieler dafür finden. Ich hatte vorher noch nie mit Schauspielern gesprochen. Und also dann ist nicht vorher geprobt worden, ist eigentlich vorher kaum, sondern eben was wichtig war, dass die Texte gelernt worden waren und dann haben wir es, glaube ich, einfach ausprobiert und es lief eigentlich über die Angebote, die die Schauspieler gemacht haben und über die Festlegung von einfachen Grundsituationen. Und dann kam es, glaube ich, zu dem Effekt, den ich aber auch noch nicht positiv steuern kann. Also mir fällt da auch nichts anderes zu ein, zur Schauspielerführung, als erstens genau hinzugucken, wenn ich es übertrieben finde, sage ich es und für eine Atmosphäre zu sorgen, in der man, also ich glaube, es ist einfach atmosphärische Arbeit, für eine Atmosphäre zu sorgen, in der diese Mischung aus erfahrenem und unerfahrenem Team, bekannten und weniger bekannten Schauspielern insgesamt so funktioniert, dass sie sagen, wir machen das jetzt, auch wenn es teilweise ein bisschen nervig ist. Also diese Atmosphäre einfach herzustellen. Und es gab vielleicht den Effekt, dass der Text dadurch, dass er so pendelt zwischen situativ, also wir verhalten uns in einer Situation und gleichzeitig eben auch sowas, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, sowas wie auch ein freischwimmender Dialog ist, der da so parallel hergeht, dass sich dadurch auch eine Verschiebung gab, die automatisch nicht gewisse Verführungen ausgeschlossen hat, sozusagen jetzt voll identifikatorisch in die Sache reinzugehen. Man konnte das, man musste auch irgendwie so eine Ironie schon gleich entwickeln. Und manchmal ist es eben, haben sie es eben unmittelbar gespielt und manchmal haben sie es mit mehr Abstand gespielt. Und das habe ich einfach so mehr oder minder zur Kenntnis genommen. Also ich habe da auch überhaupt gar keine. Also ich denke, in Zukunft würde ich einfach sagen, es lohnt sich, glaube ich, einfach, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, dann könnte man es einfach noch ein bisschen mehr überdrehen. Das würde mich dann interessieren, dass man, wenn die Situation drin ist, kann man sie überziehen, wie weit kann man sie ausreizen? Und ich glaube, dazu braucht man einfach irgendwie ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Ruhe dann auch. Und wir hatten einfach nur das Hauptproblem, die Devise war immer Surfen im Tunnel. Also wenn die Welle über uns zusammenbricht, sind wir eh kaputt und wir mussten irgendwie durch diese 30 Tage durch. Und da gab es auch kein Vorwärts und kein Rückwärts. Und am Ende sah man eben halt, was man hatte und dass man eben an ein, zwei Stellen einfach ein Loch war und so weiter. Dann haben wir halt noch ein bisschen später noch ein bisschen nachgedreht und so weiter. Und was ganz gut war auch, das war mit dem Kameramann, das fand ich ganz gut, weil der eben einfach durch schon einiges gemacht hatte und auch in verschiedensten Genres, also auch zum Beispiel viele Musikclips und viel Werbung und einen ziemlich starken Lichtwillen so hatte, den er dann auch durchgesetzt hat. Das war ganz gut, weil sonst wären einige Situationen wahrscheinlich zu fernsehmäßig geworden und so. Und er hat es einfach dadurch, dass er im Gewissen, der sagte dann einfach, ja, also jetzt die Nacht, wenn wir die Nacht blau machen, nein, ich will keine blaue Nacht, wir machen die Nacht orange. Ich sage, okay, mach die Nacht orange. Ist gut. So, und dann aber immer noch so abgepegelt, dass es ist nicht symbolträchtig ist. Es kann auch irgendwo noch eine Birne hängen. Die Nacht ist einfach halt dezent orange und innen drin fällt halt auf, dass sie ein nettes Grün haben, da wo sie sozusagen die Therapie kultivieren wollen, also zwischen Caroline und Strömer. Das ist ja der Versuch sozusagen, therapeutische Problematik in seinem eleganten großbürgerlichen Lebensstil dann doch aufzuheben. So als ob es das im Grunde so, man kann dabei auch Zeitfeuilleton lesen. Also und das scheitert eben am Ende in dieser Brutalität, wo er dann eben sagt, also ja, ab jetzt getrennte Schlafzimmer und ist auch vorbei mit Mozart und ja, also das war mit dem Kameramann, das war eine der Arbeitsbeziehungen, die sich da ergeben hatten, die dann wirklich auch dialogisch liefen und teilweise auch dadurch, dass er wirklich seinen Kram auch gemacht hat. Ähnlich war es auch mit der Ausstattung war das auch so. Also insgesamt habe ich wirklich dafür gesorgt, dass es wirklich gemacht wurde und dann angeguckt, was dabei vorher natürlich besprochen, aber dann auch wirklich oft auch gesehen, was überhaupt möglich war. Man hatte oft wirklich nur ganz geringe Optionen und dann eben sozusagen, okay, entschieden, dann machen wir die, dann machen wir jene.
Wie siehst du denn so die Chancen deiner Art von Filmen auf der jetzigen Filmkultur in Deutschland?
Mittelfristig positiv. Kurzfristig absolut niederschmetternd. Also ich sehe die Chancen für diese Art von Film kurzfristig in Deutschland sind es sehr schlecht, stehen die Chancen sehr schlecht. Mittelfristig glaube ich, dass solche Filme durchaus eine Möglichkeit haben und zwar einfach aus folgendem Grund, weil ich die praktische Erfahrung gemacht habe, dass diese Dinge, die von Gremien als unverständlich eingeschätzt werden und die auch manchmal auch von der Presse als unverständlich eingeschätzt werden, vom Zuschauer überhaupt gar nicht als unverständlich eingeschätzt werden, sondern dass er das dazu produziert. Das ist ein bestimmter Zustand des Zuschauers, der ist aber auch erreichbar. Das ist nicht so, der naive Zuschauer ist eigentlich anders, aber es ist, wenn das Umfeld stimmt, dann und ein Publikum sich versammelt hat, dann können die umschalten. Das wird nicht gesehen und das darf auch gar nicht sein aus der Perspektive derjenigen, die im Augenblick entscheiden, was im Fernsehen läuft und was an Filmen gemacht wird, weil ich einfach auch den Verdacht habe, dass sich da in den letzten Jahren teilweise auch als Effekt der Förderung eine bestimmte Zwischenschicht von Personen gebildet hat, die gar nicht fachlich ausgewiesen sind, sondern eigentlich im Sinne so eine Mischung aus Filmpolitik und Vermarktung und Einschätzung im Grunde der Zuschauerdummheit plus euroweiter Vernetzung. Aber es ist mittlerweile sehr schwer geworden, in diesem Personenkreis jemanden zu finden, der zu einem Film sagt, den finde ich gut oder den finde ich nicht gut. Sondern man findet nur noch ein ironisches Zucken, was meinst du denn, die Filme sind doch völlig egal dabei. Und das führt natürlich auch dazu, dass man da eigentlich kaum noch irgendwie Gesprächspartner findet und dass der Kanal auch dicht gemacht werden soll. Weil wenn es hat da niemand Interesse nachzuweisen, dass es möglich ist, dass Kino als Massenkunst unter Umständen in Deutschland in einem Rahmen, den man zu organisieren und zu finden hat, so sein kann, dass es Leute A anspricht und dass es B intelligent ist und dass es nicht dem Unterhaltungsmodell gehorcht. Also, sondern es ist nicht auf Witz mit Pointenautomatik getrimmt, sondern es ist interessant. Das kann interessant sein und es kann sich dann trotzdem eine Art von Witz entwickeln. Dazu muss es aber eine gewisse Kompliziertheit entwickeln und die Leute müssen auch merken, es hat irgendwas mit ihrem Leben zu tun. Und das wird einfach bestritten, weil es muss Glamour sein, es muss amerikanisch aussehen, es muss dem Drehbuchrezept folgen und wenn es das nicht tut, ist es schon in der Vorselektion draußen. Und dieser Prozess wird sich verstärken. Das sieht man jetzt in Hamburg, die Filmzeitungen gehen noch ein, die es noch gibt, das Filmbüro ist kollabiert, die Filmförderung in Hamburg ist absolut fernsehdominiert. Es läuft wirklich auf dieses Fernsehspiel Deluxe raus. Und es ist auch gar nicht einzusehen, warum Serienproduzenten ihre Postproduktion gefördert bekommen. Das ist einfach nicht einzusehen. Und darauf läuft es hinaus. Und ich denke, dass es aber nicht ewig so, schätze mal, dass es nicht ewig so weitergehen kann, dass man mit entsprechendem Umweg durchaus dann so, das wird die dann überraschen und ist auch die ganze Zwischenzeit vergessen, sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass man so Stoffe machen kann, die Zuschauer erreichen und trotzdem nicht diesen Rezepten gehorchen. Einfach mehr will ich gar nicht sagen. Ich will gar nicht Kulturen, aber was einfach nicht diesen Rezepten gehorchen. Das halte ich durchaus für möglich. Das hat es ja auch immer wieder gegeben, dass auf einmal irgendwie so eine kleine Verschiebung dann doch die richtige war. Und das ist im Augenblick wirklich. Dass man in Kurzform kann man sagen, ich habe es jetzt 4 Jahre versucht und ich glaube, ich darf behaupten, es ist also, dass es rundum, wo man auch hinkommt, ein absolut entweder offen oder getarnt innovationsfeindliches Klima ist. Weil man sagt, es geht nicht darum, irgendwas Neues zu erfinden oder zu verbessern oder dazu zu lernen, sondern es geht ausschließlich darum, den sogenannten Künstlern die Flausen auszutreiben, damit sie endlich das machen, was alle anderen auch machen. Und nur das können auch diese Leute fordern, die das entscheiden, weil das, über das Gegenteil könnten sie nicht mitreden. Dazu müssten sie eine Idee haben, dazu müssten sie eine Haltung haben. Es ist nicht, das ist garantiert nicht mehr möglich. Und insofern, denke ich, muss man wirklich so eine Umwegschleife drehen.
Also diese Haltung siehst du auch in der Kritik, oder?
Ich sehe das teilweise auch in der Kritik so wie ich sie mitkriege, ja. Weil sich einfach der Servicebereich auch ausgedehnt hat und weil die Filmkritik in immer geringerem Maße, sagen wir mal, eine Form ist, die wie ein anderes Textgenre behandelt wird, indem man über Filme spricht, eben auch, sagen wir mal, sich äußert. also zu bestimmten Zuständen und so weiter und sagt, dies habe ich aus jedem Film, dies habe ich aus jedem Film, sondern es geht halt immer sehr schnell um diese Fazitbildung. Das und das ist gut an dem Film und das ist schlecht. Also ist im Grunde dieses Sprechhandlungsmuster Serviceanleitung, Kundenorientierung. Und das hängt natürlich auch wiederum damit zusammen, dass wiederum auch teilweise bedingt durch diesen selbstreproduktiven Zirkel der Förderung, wo auch immer mehr Themen ausgeschlossen wurden und es sich immer mehr verdichtete, sagen wir mal, auf bestimmte linksalternative Themen, die dann bearbeitet wurden, oftmals mit zu Recht und so weiter. Aber die haben die Selbstbeschränkung auf Zielgruppen akzeptiert und daran sind sie zugrunde gegangen. Also das finde ich, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt Zielgruppenfilme, die dann aber auch immer nur noch in Zusammenhängen außerhalb des Kinos funktioniert haben. Und dadurch ist natürlich eine ganze Reihe von Filmen entstanden, die auch gar nicht mehr den Stoff, die waren auch nicht interpretationsbedürftig, weil sie haben eine politisch korrekte Meinung ausgestellt, die nur den einen Zweck hatte, mit irgendwie Cello-Imitaten am besten noch drunter, also so miesen Synthesizer-Imitaten von Cello-Konzerten aus dem 19. Jahrhundert auf die Tube zu drücken und dann weinende Vergangenheitsaufbearbeiter aus dem Kino zu entlassen. Und dass das kollabiert, ist nicht schlimm, heißt natürlich auch wenig Gelegenheit für Filmkritik, darauf einen Diskurs aufzubauen oder dagegen oder damit. Sondern es ändert im Lamento und dann haben die Leute vom Lamento irgendwann einfach den Kaffee aufgehabt und gut, dann kommt eben dann zum Tragen aus den etwas schrägeren amerikanischen Filmen immer noch diese oder jene Idee rauszuwürgen, auch wenn man weiß, man tut ihnen schon mehr Gnade an, als sie verdient haben. Oder also ne, man ist auf einer komischen Insel ausgesetzt und soll sozusagen da jetzt also diese Ideen mit vielen Brücken rüberbauen, ja, wo man sie eigentlich hinhaben will. Ne? Was mich dann teilweise auch ärgert. Also gut, teilweise kann man da auch von lernen. Das ist halt eine Mischung. Aber das ist eben einfach der Ausfall, das geht Hand in Hand. Also hat der Greenaway ja irgendwann mal in seiner Blütephase gesagt, also als er da diese ersten zwei, drei Erfolgsfilme hatte und dann so bekannt wurde, hat er einfach gesagt, das ist eben anders als vor 20 Jahren, da hat sich einfach sozusagen dieser Diskurs oder die Intelligenz, wie es genannt hat, hat sich einfach relativ aus dem Film zurückgezogen. Ich finde auch andere Bereiche oftmals interessanter. Es gibt so bestimmte Bereiche in der Wissenschaft oder in der Musik, da ist viel mehr möglich. Da gibt es viel mehr Dissidenz und ein breiteres Feld. Es gibt, und auch in der Kunst sogar. Also es gibt, aber im Film gibt es eben sozusagen diese eine Doktrin, diese Subventionsverwalter-Doktrin im Bund mit Fernsehproduzenten, die sich als wirtschaftlich aufspielen und noch nie eine eigene Marke riskiert haben meistens, sondern als Auftragsproduzenten, die verwalten nur ihre HUs, dass die sozusagen dieses Feld monopolisiert haben. Ja gut, ich weiß es auch nicht, wie man das lösen kann. Man kann nur Kapital bilden, ist die einzige Chance. Aber frag mich nicht, wie man Kapital bildet. Also es ist die einzige Lösung. Man muss eine relative Autonomie gegenüber Förderungen erreichen, sonst geht man daran gnadenlos zugrunde.
Was eine gute Überleitung ist für die Frage, die ja kommen muss nach deinem nächsten Projekt.
Ja, also ich habe da ein Projekt, erfreulicherweise habe ich auch, weil das in der Exposé-Phase noch möglich ist, eine Förderung dafür gekriegt, wovon habe ich so eine Drehbuchförderung, weil beim Exposé, da hat man ja noch diese große Breite und da schlägt noch nicht die Kanalisierung voll zu. Gut, und das ist die Geschichte von zwei Clans, einem real existierenden schottischen, den wir dann recherchiert haben, der erwies sich langsam als real existierend. Das ist ein Clan, der auf der Flucht vor der Christianisierung ist und irgendwann 800 nach Christus in die schriftliche Überlieferung eingetreten ist. Sie haben ein spezielles keltisches Verhältnis zur Schriftlichkeit. Eigentlich stufen sie die Mündlichkeit höher ein und es gibt einen zweiten Clan, einen deutschen Clan. Bauernclan, stellt sich aber dann auch heraus, ich will es nicht alles verraten, dass sie noch ganz andere historische Hintergründe haben, vor allen Dingen weiß niemand, wo sie herkommen. Und diese Clans haben sich in der Geschichte immer wieder fatal getroffen aufgrund falscher Überlieferungsformen und so konstruiert sich, bis die sich endlich glücklich treffen, was sehr lange dauert, quasi eine parallele zweite Geschichte, in der es zum Beispiel auch das schlimmste deutsche Ereignis gibt die kürzeste deutsche glückliche Phase oder so weiter. Und es ist halt nicht deutsch, aber es ist halt deutsch-schottisch. Und quasi so eine Art von parallele Geschichte, die da konstruiert wird. Und der Film wird halt handeln von, ich glaube einfach von Überlieferungsformen. Also von der Art, wie man eine Vergangenheit konstruiert und gleichzeitig eine Methode gezielt zu remythisieren. Ich glaube deswegen, weil da gibt es ja viele Sachen. Da gibt es ja Wikinger und Kelten und Monolithen und Standing Stones und all diese Sachen. Und die werden quasi Also insofern sagen wir, es ist ein autobiografischer Abenteuerfilm, weil es wird, also es kommt als Autobiografie daher. Gut, und den will ich machen. Der heißt Die Rückkehr der Ginsterfelder. Das kann jetzt noch dauern. Ich kann auch nicht sagen, ich will den machen, sondern ich schreibe das Buch mit meiner Freundin zusammen und wir wollen die Künstlerin, Susanne Weyrich, und wir wollen den Film auch zusammen machen. Und jetzt müssen wir halt eben sehen, wann und wie kriegen wir das hin, dass wir den zusammen machen. Also wir werden erstmal eine kleine Pause machen und werden, also sie hat ein Stipendium und in den USA, und da werde ich alles mitgehen, und dann werden wir das dann da machen, da versuchen Produzenten zu finden und einfach da mal die Ochsentour zu machen, weil ich glaube, das ist einfach interessanter, als hier die Tour zu wiederholen, die ich schon kenne. Wo ich weiß, die Lage ist noch schlimmer als vorher. Und dann mal gucken, ob man so eine Mischung findet zwischen einer scheinbaren Großproduktion oder einer wirklich im Grunde bescheiden kalkulierten, wo aber dann auf die Art und Weise die Reserven drin sind, die man sonst nie hat oder irgendwie so. Also da, ich rechne, so in 3-4 Jahren gibt es den Film sicher. Aber und wahrscheinlich irgendwie zwischendurch was anderes, was ich jetzt nicht weiß. Also das kann sein, ne? Aber, und da ist Die Rückkehr der Ginsterfelder. So viel kann ich schon sagen. Im Augenblick noch.
Sind die Popkultur, die vorher in den Kurzfilmen für mich unbekannterweise eine größere Rolle spielte und jetzt in dem Therapiefilm nur noch quasi am Anfang und am Ende ein Plätzchen fand, in dem Clan-Film dann gar keinen Platz mehr?
Doch, mehr. Doch, wieder mehr. Also ich fand, dass die Musik in der Eroberung der Mitte, das hat lange gedauert, aber das ist eigentlich schon ziemlich genau die ich haben wollte, weil ich bin absoluter Go-Betweens-Fan und ich habe auch beim Schreiben durchgängig Go-Betweens gehört. Und Robert Forster ist ja einer von den beiden Leadsängern der Go-Betweens, und ich finde, diese Lieder, die passten einfach. Also am Anfang eben Girl to a Girl to a Girl und nicht direkt zu a World, und am Ende dieses Drop to the Sands that invades it all. Inklusive der Formulierung, die sagen, es ist immer da drüben, aber ich sage, es ist hier, denn hier stehe ich. Also sozusagen diese Nicht-Auswanderungsperspektive, die da noch drinsteckt. Insofern fand ich, passten die sehr gut, auch mit der Angewohnheit zu sagen, wir sagen Gitarrenbreaks an und so. Gut, das ist natürlich eine andere Art von Musik als das vorher mit dem Pop. Das hängt aber auch damit zusammen, dass, sagen wir mal, der Faden so zum Pop-Nachschub bei mir irgendwann auch einfach dünner geworden ist. Ne? Und da muss ich mal gucken, bei den Ginsterfeldern, denke ich, da spielen natürlich auch die Dudelsäcke eine große Rolle. Weil das Motto in Schottland ist immer, and of course there were always the pipes. Also diese Art von Totenliedern, wenn man die da wirklich hört in Schottland, also wenn die da so von allen Seiten kommen und sich so ganz langsam bewegen, dann ist das schon sehr mächtige Musik, also sehr strange auch. Und vor allem sehr reell, also kein Rhythmus, es ist einfach Zustand. Es ist so ein Zustand. Und das wird da eine Rolle spielen, aber andere Musik sicher auch. Aber die Popband, die, na gut, aber vielleicht Schottenpop oder so. Ihren Pop. Keine Ahnung.
Also ich denke sowieso immer, dass deine Filme wahrscheinlich auch bei Leuten besser ankommen, die eher von nicht Film, also nicht vom Film kommen oder von der Kunst zum Beispiel, oder natürlich sowieso von, also die schon mal ein paar schlaue Bücher gelesen haben oder sowas. Kannst du dir vorstellen, eben, also ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, dass es dann so eine Zusammenarbeit mit der Künstlerin gibt, ist das so eine Möglichkeit, aus der Sackgasse rauszukommen?
Glaube ich nicht. Weil wir werden uns ja dann, ich muss dazu auch sagen, dass Susanne Weyrich auch Erzählmaschinen baut. Also die schreibt, das sind immer Anordnungen von Bild, Ton mit einer Zeitachse, die im Grunde wie Alternativen zu Film sind. Man hätte auch diese Vorführungstechnik sozusagen entwickeln können. Also sie ist in dem Sinne nicht unbedingt klassischen Sinne bildende Künstlerin oder so. Nein, ich glaube deshalb nicht, weil ich glaube, dass ich mich eher darauf konzentrieren muss, wirklich List zu entwickeln, dahingehend zu sagen, was geht heute überhaupt noch im Kino. Ich will mich dem aber nicht beugen, ich muss aber diese Zwänge nehmen und ich muss dann sozusagen auch das Gesetz anwenden, also sperre mich ein und du machst mich frei. Also dass man irgendwie anfängt mit diesen Zwängen, diese Zwänge dann auch, und das kriege ich jetzt gerade mit, einfach auch bei dem Versuch, den Film ins Kino zu kriegen. Deswegen ziehe ich das auch durch bis zum Schluss, dass ich einfach weiß, was ist notwendig, welche Art von Aufhängern und so weiter, wie kann man damit spielen? Dass man also eher auf die Schiene setzt, ohne auf das Rezept zu setzen. Also man muss ja irgendeine Art von List entwickeln. Das ist das einzige Weg, den ich sehe. Aber was natürlich schon interessant ist, das ist dann an dieser Art von Zusammenarbeit, dass man auch mal ab und zu zwischen den Bereichen wechseln kann. Das ist einfach, ich mache auch gerne bei ihren Sachen mit und das ist einfach gut, weil da gibt es nicht diesen ökonomischen Druck, da ist es sozusagen, der kann sowieso, also mit einer großen Installation kann man kaum Geld verdienen und so weiter. Das geht, wenn man Glück hat, macht man eine Museumsrunde oder so. Dafür ist aber eben da auch niemand erstmal, der diesen Stempel der Vorabbeschränkung draufdrückt, sondern man kann das wirklich aus der Logik der Arbeit heraus zu Ende führen. Und deswegen ist es ganz interessant, diese Wechsel. Und sie hat ja bei dem Film auch zum Beispiel das Buch die ganze Zeit immer bearbeitet und mitbearbeitet und korrigiert und gesagt, so geht es nicht und so. In dem Sinne ist es, glaube ich, ganz gut, dass das branchenübergreifend ist. Aber ich meine, gegen die These, dass das Filme für Leute sind, die schon schlaue Bücher gelesen haben, kann ich immer nur sagen, ja, was die Kritik betrifft, ist es unbedingt förderlich. Und was die Zuschauer betrifft, habe ich die angenehmsten Erfahrungen teilweise gemacht, was maritime Filmtage Wilhelmshaven oder so. Also da, wo einfach irgendwo in der Provinz auf diesen vielen Kurzfilmfestivals, die es gibt, wo die Filme ja dann auch gelaufen sind, wo man dann feststellte, es gibt immer wieder diesen Umschaltpunkt. Aber nicht immer. Es kann auch übel nach hinten losgehen. Aber es gibt den, dass irgendwie einer sagt, was ist denn das für ein Film? Und dann lacht irgendwie 2 Minuten später einer. Und dann merkt man, es fängt an zu arbeiten. Und am Ende, ja, war's gut.
Ich wollte auch damit nicht irgendwie sagen, dass das also irgendwie esoterisch wäre oder sonst was, sondern ich denke eigentlich, dass es für Leute sind, die sich ihre Neugier woanders geholt haben als mit deutschen Filmen.
Als beim deutschen Film, das ist absolut richtig, ja. Das würde ich auch so sehen. Also bei Gelbe Sorte weiß ich, wurde auch berichtet, die freundlichen Kritiken kamen noch vom Westfalenblatt. Da haben einfach die Bauern, haben das vorher gesehen, die haben sich einen Kasten Bier geholt, die haben sich 5 Bauern davor gesetzt. Und da stand dann freundlich drin, experimental filmgerecht ist dieser Film ab und zu etwas verwirrend, überaus lustig, aber folgendes. Ja, und insgesamt sympathisch. Das heißt, die haben einfach auch eine Haltung, damit umzugehen, dass das teilweise vertrackt ist und teilweise ganz straight und trashig und wie sie es kennen, die haben kein Problem damit, weil sie ja nicht die Aufgabe haben, sozusagen ein abschließendes System darüber zu stülpen. Vor allen Dingen müssen sie kein Fazit ziehen. Das Fazit ist einfach, das erlebe ich oft, dass sie rauskommen, ist manchmal ein bisschen verwirrend, ne? Als Kunst, ne? Mhm, ist gut, aber das stört die nicht. Während in der Branche, wo wir eben gesprochen haben, führt der Kunstverdacht, das ist ja dann nur ein Verdacht, der auch nicht weiter ausgeführt werden kann, führt zum sofortigen Aus. Aber nicht unbedingt beim Zuschauer.
Was sind so deine Erfahrungen im Ausland?
Schwierig und spärlich. Ich bin, weil die Filme eben sehr deutschsprachig sind. Also ist der mit dem der Himmel der Helden, der ist ja halb Englisch. Der hat halt auch diese Touren gemacht und so weiter und hat, ist auch in Russland gelaufen und wer weiß wo. Aber mit den anderen Filmen ist es schwieriger, weil eben die verschiedenen Stile und Sprachschichten nochmal der deutschen Sprache da einfach von Bedeutung sind und das kann man schwer auf Untertitel übersetzen. Deswegen weiß ich auch noch nicht, wie die Eroberung der Mitte mit englischen Untertiteln funktioniert. Das muss einfach getestet werden. Entweder die finden eine ganz andere Lesart oder die Untertitelung ist so gut geworden, da habe ich Hoffnungen, aber ich kann es als Nicht-Englisch wirklich Gutsprecher nicht abschätzen, wie er die Tonlagen getroffen hat. Das müsste man testen. Und ansonsten bin ich einmal mit dem Film Mann am Fenster, da sozusagen, das war die, da musste ich tatsächlich mal einmal so ins Ausland ausweichen, weil der war in Deutschland unaufführbar, außer einmal auf dem No Budget in Hamburg und auf dem Berliner Filmfest, was es noch gab. Aber auch da hatte sich eine Runde zusammengefunden, gegen die dann einer, der den Film gut mochte, vergeblich angekämpft hatte. Die haben es durchgesetzt, war wieder Fernsehen involviert. Sie haben es, war Mitveranstalter und haben es dann durchgesetzt, dass er dann nicht im Wettbewerb lief wieder und dann in der langen Nacht des kurzen Films. Da wurde aber gerade die Mauer geöffnet. Das war 9. November 1989 und da saßen dann so ein paar Leute mit einer Flasche Bier und dann sind sie alle auf die Straße gegangen. Das war korrekt. Also der Film lief ganz korrekt. Der passte auch irgendwie zu dem Tag. Und weil es ja um eingemauerte Architektur ging und so weiter. Also, mit dem Film bin ich dann einmal im Ausland gewesen. In Lausanne, da gab es ein Festival für Architektur und Urbanistik. Das war sehr merkwürdig. Das war im Grunde von einem Exil-Rumänen veranstaltet und es machte so oft groß, aber beim Empfang der Stadt Lausanne kriegte jeder so ein Pinneken Wein und dann wurde ganz schnell wieder zugemacht. Und ich hatte vorher bereits Andeutungen, das darf ich eigentlich nicht sagen, Andeutungen über angebliche Preise habe ich auch gekriegt, aber ohne das Geld, was mir das Hotel hätte bezahlen können, sodass wir insgesamt mit relativem Verlust und einer interessanten Erfahrung zurückgefahren sind. Und sehr wohlgenährte chinesische und türkische Regierungsdelegationen kennengelernt haben, wohin das Programm dann touren sollte, die natürlich alle finanziell ganz anders dastanden als ich als Vertreter eines devisenstarken Landes sozusagen. Also das war ganz nett. Da war noch ein netter Däne und ein Franzose und so weiter. Das war aber die Auslandserfahrung. Ansonsten muss ich das jetzt versuchen bei Eroberung der Mitte. Einfach versuchen. Ich hoffe, dass der irgendwie, dass er vielleicht in Edinburgh oder so läuft. Ich werde es halt überall da anmelden, weil Edinburgh wäre einfach auch gut wegen dem nächsten Film, um sich da umzugucken. Und vielleicht gibt es da irgendwie Auslandsfestivals für. Muss man gucken.